Also, ja. Wie geht's?
Gut, und dir?
Auch gut. Tschö.
Marriott! Nee, wir haben hier wunderschönes Wetter in Kör am Ring.
Seit ja, schön gestern. Ist ja.
Wirklich sonnig und ja, ich weiß, was du sagen willst, aber wir hatten im Gegensatz zu euch auch 3 Tage richtig Regen in Köln.
Ach, krass.
Letzte Woche, also ich glaube, es war Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Tag und Nacht, hauptsächlich nachts hat es sehr geregnet und danach ist hier die Natur ungelogen explodiert.
Seit glaub's dir.
Sonntag ist hier, eigentlich Samstag, es ist so schön, weil dann ist ja noch vom Regen alles so ein bisschen nass und dann geht man morgens spazieren und es ist kühl, aber die Sonne scheint und es war wirklich, also so, so schön. Wir waren viel draußen und es gibt viele Vogelneuigkeiten in den letzten Tagen. Bei dir ja auch.
Ja, ich muss mich auch sortieren. Ich muss mich auch sortieren.
Ja.
Aber es ist, wie du gesagt hast, es explodiert alles. Ich möchte hinzufügen, bei uns hat es ja in den letzten 3 Monaten 3 Tropfen geregnet.
Ja, unglaublich.
Nicht 3 Tage. Aber es gab einen Tag an Ostern, wo es tatsächlich geregnet hat, also die Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag oder Karsamstag, wie auch immer, da hat es nachts geregnet und selbst das hat ausgereicht, oberflächlich, um hier die Natur zum Explodieren zu bringen. Es ist alles früher, interessanterweise, als sonst, weil es wärmer ist, das ist ja irgendwie klar, aber trotz des fehlenden Niederschlags ist es irgendwie, die Eichen stehen in vollem Laub und es ist eigentlich ist das immer so ab dem 1. Mai so, ne? Mhm. Aber ist ja auch bald Mai.
Ja.
Und es ist, ja, wir müssen jetzt nicht lange, in dieser Folge wird eh noch schlechte Stimmung aufkommen, deswegen möchte ich jetzt nicht zu lange über diese Trockenheit und den Klimawandel sprechen, aber ich mach's trotzdem. Es ist super krass. Es ist wirklich. Entschuldigung, der musste sein. Es ist wirklich super krass.
Also, ja, es ist wirklich auch so. Ja,
und das Ding ist, die Leute, also ich habe manchmal den Eindruck, die Leute, die sich nicht mit Vögeln und der Natur beschäftigen, die merken das gar nicht so richtig. Die finden das auf jeden Fall alle nur geil.
Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Es ist ja auch schön, möchte man ja auch gar nicht, es ist ja auch schön, ne? Sonne zu haben und rauszugehen nach dem langen Winter, gerade in Berlin und Brandenburg etc. Hier in Köln ist es bestimmt auch so bei vielen Menschen, aber ich muss auch sagen, so in meinem Umfeld, auch die Leute, die jetzt nicht mit Vögeln, Natur unterwegs waren sogar, die haben gesagt, boah, ist krass, wie lange es nicht mehr geregnet hat. Ja. Und man sieht es eben, wir haben ja auch beim letzten Mal schon drüber geredet, auch an der Natur. Aber jetzt hier in Köln, wie gesagt, hat es natürlich auch zusammenhängend viel zu wenig, aber diese 3 Tage viel geregnet.
Ja.
Und es ist hier auch so, finde ich, auch die Natur ist so ein bisschen zu früh dran. Aber man läuft rum und innerhalb von 2 Tagen sind die Blätter, ich glaube, das 5-fache gewachsen, so kommt es mir vor. Und man sieht auch eigentlich kein Vogel mehr gerade, weil...
Das stimmt.
Man sieht das ja auch vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist und so ein bisschen Vögel beobachtet, wie wenig man dann noch sieht. Und vor 2-3 Wochen, als wir auch noch unterwegs waren, da war ja jeder Vogel noch zu sehen. Was aber dann auch wieder so schön ist, wenn dann so ein Vögelchen gerade hinter so einem hellgrünen Blättchen hervorguckt und so. Es ist eben die schönste Jahreszeit, ne? April, Mai.
Es ist auch das Grün dieser Blätter, was jetzt so 2-3 Wochen lang so ist, höchstens 3.
Ja.
Das ist so rein und so unverbraucht und so. Also so frisch geschlüpft, wie so Babyblätter. Also so ganz, also aus der Ferne, das ist ja fast gelb, dieses Grün. Und gleichzeitig auch aus der Nähe, das ist alles noch so. Ach, man möchte es so abknutschen. Es ist so ganz fein und rein. Entschuldigung, aber...
es ist fein und rein und es ist es. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir haben das gar nicht mehr verdient, diese Schönheit um uns herum. Ich laufe rum und denke, also das, also was wir alles zerstören und trotzdem ist noch so viel Schönheit da. Ja. Und ich wohne ja wirklich mitten in der Stadt. Du bist ja auf dem Land und hast dir ja, du hast dir ja auch so ein kleines Paradies geschaffen. Na ja. Und natürlich, das kann man auch auf dem Balkon machen und das kann man auch in der Stadt machen. Aber manchmal laufe ich rum und denke, und jetzt, weißt du, dann gehe ich hier auf den Balkon bei meinem Freund. Hier ist eine Riesenbaustelle, wirklich, also direkt nebenan, Riesenbaustelle, 2 Jahre. Und höre dann diese, so ein kleines Fiepsen und Piepsen und guck nach oben und ne, dann kommt die Meise reingeflogen in so einen Nistkasten und da sind die Kleinen schon drin. Und dann denke ich, ja, so in einem, eigentlich haben wir es gar nicht verdient, aber sie sind immer noch da. Und das ja. ist wirklich ein Geschenk.
Ja, das stimmt. Das stimmt und ich möchte kurz sagen, du hast gerade gesagt, ich habe mir hier ein Paradies geschaffen, das stimmt. Aber bei mir hinter meiner Wiese fängt auch der Glyphosat-Acker an. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht, dass die Leute denken, auf dem Land ist irgendwie alles wunderbar. Nee, es ist. Ich werde hier vielleicht nicht von Feinstaub und Abgasen umkommen in den nächsten Jahren, aber...
Von Glyphosat.
Naja, es ist schon krass, ja. weil ja. es überhaupt nicht, es ist überhaupt keine Idylle, sobald man irgendwelche, ja, sagen wir mal so, sobald man die Bereiche verlässt, auf die man selber Einfluss hat, wo man selber irgendwie ein bisschen wirken kann, ist jetzt auch nicht alles idyllisch auf dem Land. Wollte ich nur sagen, aber es gibt natürlich...
Also sowieso nicht, reden wir ja auch gleich noch drüber. Das ist ja auch super, das ist ein passendes Thema. Aber ich möchte noch mal drauf eingehen, dass und das hat 2 Seiten. Zum einen, was ich jetzt sage, zum einen die Seite, dass jeder was tun kann, zum anderen die Seite auch, wie bedürftig unsere Vogelwelt ist. Ich war jetzt auch in Köln unterwegs, wir haben Spatzen gesucht vor ein paar Tagen und haben auch welche gefunden. Da kann ich mal ein andermal drauf eingehen, aber was interessant war, ist, dass also wirklich die kleinsten Möglichkeiten werden genutzt, ne? Und auch die Büsche und kleine Büsche, kleine Areale und sogar die sind hilfreich für diese Vogelwelt. Jetzt in dem Fall waren es Spatzen. Und die haben sich da niedergelassen und Schutz gesucht und auch Möglichkeiten gefunden, scheinbar zu nisten und so. Also sie suchen auf der einen Seite natürlich, klar, man weiß, okay, wow, da ist echt Bedarf und da ist Not. Aber auf der anderen Seite auch schön zu sehen, es gibt sie noch, diese Stellen, und wir können auch alle was tun, ne? Wenn wir uns ja. unterstützen und was pflanzen und auch auf dem Balkon einen Nistkasten aufhängen und so. Und das wird so dankend angenommen. Und ja. das wollte ich nochmal positiv erwähnen. Bevor genau. wir jetzt gleich uns...
Ja, genau. Aber jetzt, bevor wir auch ins Eingemachte gehen ja. Mit dem heutigen Tagesvogel, auf den ich mich sehr freue, weil es ein toller Vogel ist, der diese Aufmerksamkeit dringend nötig hat und verdient, möchte ich ganz klassisch, wie wir das seit Jahren machen, einen Morgenreport machen.
Oha.
Und ja. Weil wir sagen ja immer, es passiert so viel. Und deswegen ist das, finde ich, wichtig. So.
Ja,
und ich habe nämlich, also es gibt erstens einen Teil des Morgenreports ist, wen habe ich denn heute das erste Mal in diesem Jahr gehört? Also es geht immer noch um die Rückkehrer. Und dann möchte ich allgemein sagen, was gerade hier so abgeht. Ist das okay für dich?
Ich finde das gut, mach mal.
Gut, dann lehne ich zurück.
Ich freue mich ja immer mit dir.
Ja, ja, ich lehne nicht zurück. Es wird jetzt ein 4- bis 6-stündiges Format von mir, nämlich Monologe über alles vor meinem Fenster. Also, man denkt ja immer, jetzt hat man schon alles gesehen, der Frühling ist weit fortgeschritten, aber es gibt immer noch Arten, die jetzt aus dem Winterquartier zurückkehren. Und heute zum ersten Mal flog ein Geräusch in mein rechtes Ohr, das dir auch sehr vertraut ist. Mm. Und zwar... Und der kleinste, feinste Ortolan ist wieder da, wo er hingehört.
Ach,
und ja, man denkt ja auch wirklich immer, das ist jetzt ja auch ein alter Hut und der ist ja jedes Jahr wieder da.
Nein.
Und es stockt ja. der Atem.
Nein, ist
und
es nicht.
Das, ja. das Herz macht einen kleinen Hupfer.
Ja, so. Absolut. Bei mir auch.
Ja. Und ja, das ist der Zauber der Vögelchen, das kann ich nicht anders sagen. Wirklich, weil ich war da und ich wusste ja, also Ortolane sind sehr standorttreu, die kommen eigentlich, wenn die Bedingungen passen und wenn sie nicht irgendwie von Wilderern gegessen wurden oder irgendwo ansonsten abhanden gekommen sind auf ihrem Zug, kommen sie wieder in das angestammte Gebiet. Und es war jetzt wieder so. Es ist die Stelle, wo sie immer singen und ich, es ist einfach so, ja, es hat mein Herz total weit gemacht heute Morgen und sie haben für mich gesungen, dass sie zurück sind. 5 Stück übrigens.
Was? Woher weißt du das?
Naja, weil 5 gesungen haben.
Okay, du hast 5 gehört. Wow.
Ja, aber die haben ja, sogenannte Singgemeinschaften. Das heißt, der Otto Lahn singt eigentlich nie ganz alleine. Man hört, dass du tippst, Antonia. Was recherchierst du denn jetzt noch?
Ich musste was sehen. Du bist ja irre. Ist das so laut oder was? Gibt's ja gar nicht.
Ja, und das hören unsere Zuhörerinnen dann auch. Und die denken, die Antonia hört gar nicht zu, wenn der Philipp vom Otto Lahn erzählt.
Antonia hat gerade ein kleines Nickerchen gemacht. Ja.
Also, wirklich. So, also der Otto Lahn ist zurück.
Ich will aber auch noch was zu dem Gesang vom Otto Lahn. Weißt du noch, als wir den Film gemacht haben, dann haben wir ja mit einer Biologin zusammen, mit der du ja auch immer noch im Kontakt bist und so, über diesen Vogel, den Ruf abgespielt. Und weißt du noch, wie vehement das Männchen auf diesem Baum diesen Ruf sozusagen versucht hat, aus seinem Areal zu vertreiben? Das war wirklich, also der ist ja richtig runtergeflogen und gegen diesen Lautsprecher, es sind schon territoriale, natürlich müssen sie ja auch sein, aber territoriale Vögel.
Ja, ist aber interessant, dass sie ja in Singgemeinschaften singen.
Ja,
ne? Also
deswegen.
Ich weiß nicht, ob sie den vertreiben wollten oder ob sie tatsächlich, also auch gucken. Es ist auf jeden Fall, löst der Gesang viel aus in ihnen. Mhm. Aber dass sie diese Singgemeinschaften bilden und dass sie auch von denen abhängig sind, das weiß ich auch erst jetzt seit diesem Jahr. Weil ich nochmal mit unserer Biologin und mich getroffen habe und wir hatten ein sehr schönes Gespräch. Jedenfalls sind diese Singgemeinschaften essentiell für den Otto Lahn. Also er wird niemals alleine irgendwo sitzen und singen, wie das ja andere Vogelarten machen. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass heute dort 5 waren. Und Singgemeinschaft bedeutet übrigens nicht, dass sie 5 im selben Baum sind, sondern in einer Baumreihe mit Abstand. Ja? Aber so, dass man sich schon hört. Und das finde ich irgendwie auch schön. Das ist irgendwie was sehr, also irgendwie schön, dass man weiß, dass diese Art auch diese Gemeinschaft braucht. Und das ist das, was mich heute natürlich beschäftigt, heute Morgen. Es hat mich so gefreut, dass dieser kleine Vogel aus dem Westen Afrikas es wieder zurückgeschafft hat hierhin und jetzt dort in der Eiche sitzt, als in seiner Singwarte und unter ihm wird Getreide angebaut. Das ist wie im Lehrbuch, der Otto Lahn braucht eine alte Eiche als Singwarte und er braucht Getreide, weil er dort im lückigen Getreide sein Nest baut. Und er geht nicht in Mais, er geht nicht auf irgendwie Wiesen, sondern er braucht das Getreide. Und das fand ich so krass, weil ich gedacht habe, fliegst du hier hin, landest du hier und siehst du jetzt schon, dass das Getreide wird? Das ist doch nur grün von oben. Mhm. So kannst du es doch gar nicht erkennen. Mhm. Also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall faszinierend, wie immer.
Ja, es ist wie immer faszinierend. Ich hatte gestern auch, ich habe gestern zum ersten Mal einen Vogel gesehen, auf den ich schon so lange warte, und zwar den Mauersegler.
Ach, wie schön.
Ich hatte auch gehört, dass er schon in Köln ist. Ich hatte ihn aber noch nicht gehört und noch nicht gesehen. Und gestern, war es gestern oder vorgestern? Nee, ich glaube, es war gestern, ja. Und gestern waren sie dann hier bei meinem Freund. Es waren mindestens, ich sag mal, 8 Stück, 10 Stück. Ja. Und das hört sich jetzt so wenig und mickrig an und ist es natürlich auch. Aber wir freuen uns ja über jeden Vogel, wie gesagt, der es hier hinschafft. Und dieses hohe Rufen, dieses Sommergeräusch ist jetzt wieder in Köln am Ring. Und ich hoffe dann immer, dass sie hier noch ihre Nester oder Bruthöhlen finden.
Könntet ihr nicht da auch, ich war ja schon mal bei euch, könntet ihr da nicht auch Nistkästen hinhängen? Unter die, also quasi oben an den Dachfirst? Weil der Anflug ist frei, das ist perfekt, ne?
Ja, aber das ist doch viel zu weit unten, oder?
Nein, beim Gerd. Man sagt so, ab 4 Meter ist perfekt für Mauersegler.
Okay, aber check ich nochmal.
Es gibt hier auch welche, die tiefer brüten. Es gab sogar hier bei mir in der Nähe im Spreewald sogar Bruten, die in 2,5 Meter Höhe waren. Es ist eben immer, man spricht ja von so einem Optimum, aber wenn der Rest passt, der freie Anflug und so weiter, würde ich auf jeden Fall versuchen. Und sonst gehen Spatzen rein, wenn, gibt es ja nicht mehr bei euch, aber es kann ja nicht schaden.
Ja, mach ich mal, gute Idee. Ich dachte, dass das Gebäude zu niedrig ist.
Dachte ich früher auch, aber es gibt hier bei uns auf den Dörfern, wir haben ja keine hohen Häuser hier, gibt es tatsächlich auch Mauersiedler, die so einen Kompromiss eingehen. Das ist ganz interessant.
Crazy.
Würde ich auf jeden Fall mal machen. Genau, das dazu. So, und ja, insgesamt sind die Schwalben größtenteils zurück, aber die Mehlschwalben, da kommen noch ein paar. Meine Lehmpfütze ist gut besucht. Es ist das Schönste, das Größte, das Tollste. Da kann man sich jetzt die letzten Jahre unsere Folgen anhören. Da geht es ja eigentlich immer darum. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal machen. Aber ich möchte auf jeden Fall verkünden, dass sie wieder da sind und dass auch ein Rauchschwalbenpärchen in unseren alten Stall gezogen ist, wo ich auch wirklich dankbar bin. Weil es ist nochmal so ein ganz anderes Gefühl, wenn man das Fenster öffnet und die entscheiden sich dann da reinzuziehen. Das ist Gott. So sehr, sehr menschlich natürlich.
Ja, das ist wirklich schön.
Und dann ist das Fenster zugefallen neulich, aber ist nicht schlimm. Ich hatte nämlich die Tür extra nur angelehnt und noch ein zweites Fenster offen. Aber ich war natürlich panisch, weil ich dachte, wenn das jetzt, also so.
Natürlich.
Aber, ich habe dann jetzt so eine Vorrichtung gebaut, dass das nicht mehr zugeht.
Genau. Sehr gut.
Und die saßen so auf der Dachrinne und haben gedacht, was macht der da? Und ich schwitzend irgendwie. Also muss man sich mal vorstellen. Und dann, keine Ahnung, drei Häuser weiter machen die Leute ihre Fenster zu, damit die nicht reingehen, ne? Aber gut.
Ja, ja. Und du hast aber noch einen Vogel vergessen, wo wir uns doch auch so, oder ich mich so gefreut hat, als du ihn mir geschickt hast.
Ich hoffe, meinst du unseren Storch?
Nee, ich meine den Pirol. Den Storch auch.
Ja, ich habe ja gesagt, es dauert ein bisschen, was ich hier vorhabe.
Ja.
Gestern den ersten, nee, am Samstag den ersten
Pirol. Ja, und das war ja so schön. Och
ja.
Gott.
Also ich habe den ersten Pirol 2 gleich am selben Vormittag an verschiedenen Stellen und dann habe ich ihn sogar gesehen. Also das war der beste Einstand überhaupt. Ja, er ist irgendwie ist er sogar näher gekommen und hat sich dann plötzlich über mir, über mich hingesetzt und geflötet. Und das war in einer Esche und die Esche ist noch nicht so belaubt. Und da konnte man in der Morgensonne das knallgelbe Männchen sehen und ich dachte, dieses Jahr ist eigentlich für mich gelaufen.
Genau. Ja, hast eingepackt, hast dann dein Köfferchen rausgeholt.
Genau, habe ich mein Köfferchen gepackt und gesagt, jetzt Early Retirement.
That's right.
Nein, aber das war wirklich, was soll ich sagen, es war einfach großartig und dieser Gesang, der einem wirklich den Atem stocken lässt.
Ja,
Heute Morgen habe ich schon wieder den nächsten gehört und dann denke ich mir so, es ist so, also wie man sich auch dran gewöhnt. Also man gewöhnt sich natürlich nie dran, weil es so wunderschön ist. Aber natürlich, es ist so, ich sehe dann immer eher das allumfassende Glück. Ich höre dann irgendwie diese Vögel aus allen Ecken und denke mir so, mein Gott, ist das schön. Also ich bin heute mit einem, eigentlich jeden Morgen gerade, ich bin richtig gut drauf. So.
Ach Philipp, das freut mich. Und da sieht man mal wieder dran, ich bin auch gut drauf. Es hat auch damit zu tun und ich finde das, ja, obwohl hier eine riesen Baustelle ist und ich rausgehe und von jeder Seite Beschallung habe in der Stadt und denke, ich packe auch meinen Koffer und ziehe zu dir, bin ich trotzdem so glücklich und habe meine Heckenbraunelle und die Meisen, die jetzt hier brüten und freue mich doch über jeden Vogel und werde auf jeden Fall deinen guten Hinweis zu den Mauerseglern nachgehen. Aber jetzt lass uns mal über das Rebhuhn reden. Das tolle Rebhuhn.
Lass uns mal über das Rebhuhn reden.
Das süßeste Rebhuhn.
Das kleinste.
Leider.
Und süßeste und wirklich, wirklich, pass auf, das wunderschönste Rebhuhn. Es ist wirklich das, ich muss mich sammeln. Aber hast du mal diesen Lidstrich gesehen?
Ja, es ist unglaublich. Unglaublich.
Diesen roten Lidstrich.
Ja, habe ich gesehen und ich bin auch fasziniert gewesen. Fasziniert.
Weil ich glaube, das geht oft unter, auch im Vogelbuch, weil das ja nicht so, da ist ja oft nicht so eine Naheinstellung dabei oder so. Aber wenn man das Gesicht mal bei einem Foto, kann man sich ja im Internet mal holen und dann ranzoomt. Es hat hinter dem Knopfauge, gibt es am Hinterkopf so ein Streifen, der ist von den Federn sozusagen gefärbt. Mhm. Und dazwischen, ist natürlich auch von den Federn gefärbt, ist so ein schmaler roter Strich. Und ich weiß nicht, was sich da Mutter Natur bei gedacht hat, aber es ist einfach das Wunderschönste.
Ja, es ist überhaupt ein Vogel. Ich muss gestehen, ich habe ihn mir so nah noch nicht angeguckt wie jetzt für diese Folge. Und ich muss auch sagen, also es war ja jahrhundertelang eine begehrte Jagdtrophäe. und auch in der Kunst oft gemalt. Und es ist überhaupt kein Wunder, weil es ist wirklich ein extrem schöner Hühnervogel, muss man echt so sagen. Ist wirklich schön.
Und weißt du, woran es mich auch so ein bisschen erinnert, also es ist jetzt vielleicht ein absurder Vergleich, aber so ein bisschen wie so ein Haussperling, der ja auch viele Muster hat in verschiedenen Grau- und Brauntönen. Und bei genauerer Betrachtung merkt man, wie schön bunt er eigentlich ist. Also, weil diese Farbnuancen aus diesen Brauntönen so besonders sind. Ne?
Ja, ja.
Und das ist beim Rebhuhn ja genauso. Also, die Farbpalette ist ja, das geht ja nicht wie beim Fasan jetzt ins Bläuliche und so weiter. Aber es ist so eine, ja, so Erdtöne, die aber so schön sich abwechseln und so schön gemustert sind, das kann man eigentlich sich nicht ausdenken.
Ja, also, und ist ja auch noch so ein Anteil von Grau dabei.
Ja. Genau.
Und wenn man mal im Internet so ein bisschen Google Research macht oder man hat das Glück und hat den Fasan mal in der Brummzeit gesehen, es ist nicht nur dieser Lidstrich, sondern unter dem Auge.
Du meinst das Rebhuhn.
Das Rebhuhn, sorry. Jetzt habe ich das übernommen. Aber das Rebhuhn, wenn man sich den mal close anguckt, dann ist nicht nur dieser Lidstrich, sondern auch unter dem Auge ist auch ein Strich. Und der ist dann auch rot.
Das stimmt.
Das ist unglaublich.
Und ich glaube, das ist tatsächlich so im absoluten Prachtkleid. Ne? Genau. Das sind so diese kleinen Nuancen, die dann hervorstechen. Und das ist wirklich unglaublich schön. Ja.
Ach Gott. Ach Gott.
Und das,
Es ist
zauberhaft. Dann gibt es ja noch diesen, wo wir gerade bei der Beschreibung sind, und da kommen wir dann jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal zurück. Es gibt diesen Brustfleck, ne? Hast du den auch gesehen?
Ja.
Also der ist so kastanienbraun, also das ist so ein dunkler Fleck vorne. Und insgesamt, ja, für alle, die es nicht wissen, das Rebhuhn ist ein Hühnervogel und so proportioniert es sich auch. Ne? Also es ist quasi, ja, wie ein kleines Huhn, ohne Kamm und so vorne. Aber es hat eben so ein kurzes Schwänzchen und ist eben, ja, so ein Huhn, was ausgeprägte Beine hat und über den Boden läuft. Und einfach, dieses Gesicht, es hat eben auch, ich glaube, durch diesen Lidstrich und durch diesen... Dadurch, dass das Gesicht auch abgesetzt ist, weil der Hals ist dann ja wieder andersfarbig, wirkt es auch so freundlich. Ne? Es ist so, es hat so ein rundes, freundliches Gesicht. So.
Ja, und es hat eben jetzt nicht wie ein Huhn, wie wir das kennen, hat nicht diesen Kamm. Ne? Es hat dann, also wenn man nur den Kopf sich angucken würde, könnte man schon fast vermuten, Fink oder irgendein Singvogel oder weiß ich nicht was. Also jetzt von Hals nach oben. Aber es ist, und dann dieser Schnabel, der so runtergeht, und klar, das ist dann wieder hühnervogelmäßig. Ja, es ist ein extrem interessanter Vogel, und leider, das, um aufs Thema zu kommen, sieht man ihn ja gar nicht. Ich glaube, ich habe das Rebhuhn einmal in Dänemark gesehen, live.
Ja.
Und sonst hier nicht in Deutschland bislang.
Ja, es ist, ich mache mal einen Vorschlag. Ich würde gerne, bevor wir auf das Thema kommen, einmal Paris Vogelbuch vorlesen, dass wir einmal die Beschreibung nochmal sozusagen haben, und dann gehen wir sozusagen in das nächste Thema. Ist das okay?
Ja, und wir reden auch einmal über das Weibchen, weil das hat ja, das ist ja auch so hübsch, sieht aber auch ein bisschen anders aus, finde ich.
Das
ja
stimmt,
auch wichtig.
Das stimmt. Ich lese mal vor, ja?
Ja.
Rebhuhn, Perdix perdix, 29 bis 31 cm. Verbreitetster einheimischer Hühnervogel. Bestände in Mittel- und Westeuropa durch Intensivlandwirtschaft stark zurückgegangen. Schreibt dieses Buch. Gesicht, Kehle rostrot, Flanken rotbraun gebändert. Auf dem Bauch ein breit hufeisenförmiger dunkler Schild. Schnabel grünlich, Beine grau. Dadurch von allen Steinhühnern deutlich unterschieden. Lebt gesellig im Familienverband. Im Frühjahr paarweise. Beim erschreckten Auffliegen zeternd kehrititititit. Balz ruft des Hahns metallisch kratzend kehreck. Oft die ganze Nacht hindurch. Felder, Brachland, Heiden, Dünen, Steppen und Halbwüsten. Und diese Dünen weisen vielleicht auch auf dein Beispiel aus Dänemark hin. Genau. Ja, weil in den Dünen nämlich auch keine Intensivlandwirtschaft betrieben wird, mein Lieben.
Yes,
so.
Yes, yes.
Genau, und jetzt greife ich das wieder auf, was du gesagt hast. Erstens, interessant ist, dass im Paris-Vogelbuch, was ja sonst relativ wissenschaftlich eigentlich nur die nur das Erscheinungsbild beschreibt und keine Bewertungen vornimmt, dass hier dieser Satz drin steht, dass die Bestände durch Intensivlandwirtschaft stark zurückgegangen sind. Und das ist aus den 90er Jahren, das Buch, ja.
Ja.
Das habe ich selber gerade, hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen, weil es wirklich in diesem Vogelbuch um die Bestimmung geht und nicht um die Bewertung.
Und das ja, aber ist, ich glaube, es war ja so, dass das in den 90ern so öffentlich wurde. 91 war dann der Vogel auch Vogel des Jahres. Hm. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Paret das in der Auflage dann da reingenommen hat, wenn das in den 90ern erschienen ist.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert, dass es da drin steht. Aber es ist eben auch, wir können ja die Katze aus dem Sack lassen, es ist eben das Paradebeispiel, was auch immer genannt wird, was was einfach die stärksten Rückgänge zu verzeichnen hat in Europa innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ja. Also man spricht von bis zu 90% Bestandsverlust in den letzten 50 bis 30 Jahren. Ne?
Ja.
Und 90%, da muss man wirklich, da kann man auch eine 6 in Mathe gehabt haben, um zu verstehen, dass das ganz schön viel ist.
Ja,
und vor allem ist 90% in einem, ja, in einem relativ kurzen Zeitraum, also ich spreche jetzt mal von 50 Jahren, habe ich auch nochmal nachgeguckt, um da mal korrekt zu bleiben, ist einfach komplett irre zu überlegen, dass sich eine Vogelart über Jahrtausende entwickelt hat, auch als Kulturfolger übrigens, das Rebhuhn ist ein Kulturfolger, es ist uns Menschen gefolgt und dann innerhalb von 50 Jahren wird da einfach alles kaputt gemacht. Das ist schon wirklich krass und das ist auch beispiellos, glaube
ja.
ich.
Ja, dass er so ein Charaktervogel für die Feldflur genau. und Brachflächen war.
Ja, es ist einer der häufigsten, du hast es schon erwähnt, man sieht es an der Kunst, man sieht es, es war einer der häufigsten Vögel, also der Feldflur, der Landbevölkerung. Es war, es war beliebt, weil man es essen konnte, wie Hühner eben, ja. Und es wurde gefangen und gegessen, noch und nöcher. Und das alles im Mittelalter wurde ja gejagt ohne Ende. Das alles hat die Bestände überhaupt nicht gejuckt. Das muss man mal überlegen, ne? So.
Ja.
Und das ist schon einfach krass. Und es ist leider zum Symbol geworden für uns Menschen, wie wir es schaffen, mit einem, wie sagt man, Fingerschnipp, keine Ahnung, oder einem Augenschlag in der Geschichte massiven Schaden anzurichten.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass da einfach politisch, abgesehen von der Landwirtschaft, die ja auch so eine Macht hat und auch politisch einwirkt und da irgendwie nicht so viel passiert in der konventionellen Landwirtschaft, wird es ja auch noch bejagt. Zwar nicht ganzjährig, aber saisonal und zwar in fast allen Ländern in Europa. Ja, und wenn man sich dann Deutschland anguckt, wo das immer noch, das finde ich so krass. Also muss ich echt sagen, also abgesehen mal davon, dass ich glaube, es gibt noch 50.000 Brutpaare ungefähr, sogar oder weniger in Deutschland. Also in Deutschland, ne, von einem Vogel, wo es Millionen gab, wirklich Millionen, wie du schon gesagt hast. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass es nur noch 50, also 90% weniger gibt und dass die dann auch noch bejagt werden dürfen, da denke ich wirklich immer, sind da alle auf den Kopf gefallen?
Ja, es liegt aber auch daran, dass sie auch gehegt werden. Das bedeutet, es gibt Jäger, die ausbrüten und dann wieder aussetzen. Das heißt,
das ist ein ganz anderes Thema.
Nein, das macht es überhaupt nicht besser.
Nee.
Also es wird wie beim Fasan ja auch, es wird ausgesetzt, um dann geschossen zu werden. Zum Bestand, es gibt ja jetzt gerade eine große Vogelzählung, die Adebar-Kartierung. Die letzte war bis 2009 in dem Zeitraum. Also alle Bestände, auf die wir uns jetzt beziehen in der Ornithologie, sind auch schon ewig her. Da lassen sich nur Tendenzen abzeichnen, aber man wird jetzt in 5 Jahren sehen, wenn die große Adebar-Kartierung, die dieses Jahr beginnt oder begonnen hat, fertig und ausgewertet ist, dann wird man eben sehen und man wird beim Rebhuhn wahrscheinlich sehen, dass Ostdeutschland großflächig geräumt sein wird. Da wird es keine Rebhühner mehr geben. In der letzten Kartierung bis 2009 gab es noch welche und ich habe zu deiner Eingangsfrage oder deinem Statement, dass du noch nicht so oft eins gesehen hast, außer in Dänemark, ich habe hier bei uns in Ostdeutschland noch nie ein Rebhuhn gesehen, noch nie, und die ganzen Leute, die ich kenne, die manchmal nur 10 Jahre älter sind als ich und die hier aufgewachsen sind, haben gesagt, früher sind die dir vors Fahrrad gelaufen. Also überall, ja. Es ist ja ein sehr landwirtschaftlich geprägter Landstrich hier. Mhm. Und klar, das sind keine Erhebungen und keine Statistiken, aber es sind Kindheitserinnerungen, aber die sind ja durchaus, die haben sich das ja nicht eingebildet, ne?
Dass, ja, und es ist auch einfach, ja, vielleicht können wir ja auch ein bisschen darüber reden, wie kommt das denn eigentlich? Ich meine, dieser Vogel, ne, wie nistet der zum Beispiel am Boden, nämlich in einer Mulde? Und wenn man überlegt, ja, wenn, vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf eingehen, Philipp. Das, ja. Warum gibt's, also was ist denn das eigentliche Problem? Weil für die Leute, die jetzt noch nicht die anderen Podcasts von uns gehört haben, dass das man stimmt. So ein bisschen erklärt, ja. Was ist denn das Problem?
Weißt ja, das lass uns jetzt bitte machen. Man muss dazu sagen, es ist die Summe aus verschiedenen Faktoren, die zusammenkommt. Mhm. Aber in Summe haben diese einzelnen Faktoren alle mit der Landwirtschaft zu tun, wie sie heute betrieben wird.
Ja.
Es ist aber nicht nur der Nahrungsmangel. Darüber reden wir jetzt gleich. Es ist eben immer auch noch was anderes. Es ist zum Beispiel fehlende Deckung, also keine Hecken mehr und so. Das bedeutet, damit will ich nur sagen, es ist eben nicht immer nur ein Faktor, wenn eine Vogelart ausstirbt. Es sind oft verschiedene und einen fehlenden Faktor kann eine Art meistens irgendwie ausgleichen. Wenn aber überall der Arsch ab ist, dann eben nicht mehr. Und das Besondere am Rebhuhn ist, dass jeder Faktor mit der Landwirtschaft zu tun hat. So. Ja. Und das ist eben, also nicht wie bei anderen Arten, wo man noch sagt, naja, auf dem Zug, da kann ja auch noch was passieren. Mhm. Und die blöden Italiener, die essen ja immer noch Singvögel. Und wer weiß, wie es in Afrika aussieht. Weißt du? Das ist ja, immer so ein Aspekt, der oft genannt wird bei anderen Arten. Aber bei dieser Art ist das klar belegt, dass das einfach es hat nichts mit anderen Faktoren zu tun, sondern alle Faktoren, die es zum Aussterben bringen, liegen an der intensiven Landwirtschaft, wie sie heute betrieben wird. So, und da gehen wir jetzt mal ins Detail.
Richtig.
Ich möchte sagen, dass ich ja gebürtiger Niedersachse bin. Das ist ganz wichtig, weil in meiner Kindheit gab es Rebhühner und die waren für mich auch nicht selten. Mhm. Die letzten Rebhühner, die ich gesehen habe in meinem Leben, habe ich auch bei meinen Eltern gesehen, im westlichen Niedersachsen, und es ist noch nicht so lange her. Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Dort ist heute auch der Verbreitungsschwerpunkt. Also es gibt dort noch die letzten größeren Bestände. Hm. Woran liegt das? So, kann ich dir jetzt sagen. Da gibt es eine kleinteiligere Landwirtschaft. Die ist nicht nur bio, die ist auch konventionell. Aber sie ist kleinteiliger. Es gibt Hecken. Es gibt manchmal sogar noch so Steinmäuerchen. Es gibt auf jeden Fall eine Struktur in der Landschaft. So. Das ist typisch für die Gegend, Münsterland und so weiter, da gibt es diese Strukturen, teilweise leicht hügelig, es gibt auf jeden Fall mehrere kleine Ackerschläge nebeneinander mit verschiedenen Kulturen. So, das ist einmal wichtig für dieses Rebhuhn, weil durch diese Hecken entsteht Deckung. Ja?
Genau. Ja.
Und die Übergänge zwischen Hecke und Feld sind auch noch so ein bisschen krautig. Das ist immer dieser Übergang zwischen zwei Lebensräumen. Da wächst auch noch mal hier und da eine Distel und da kann man irgendwie auch Deckung finden und sein Nest bauen oder seine Eier legen. Das ist in der Region eben noch verbreiteter als hier. Hier sind die Ackerschläge viel, viel größer. So, es gibt aber auch mehr Biobetriebe, muss ich auch ganz klar sagen. Das ist da auch zu beobachten. Und trotzdem gehen die Zahlen da massiv zurück. Ja? Hier im Osten und allgemein in Deutschland hat ja eine Flurbereinigung stattgefunden. Der Name sagt schon, was das bedeutet. Hm. Es hat vor 50 Jahren ungefähr und auch darüber hinaus noch, wurden viele kleine Äcker zusammengelegt und es wurden Hecken platt gemacht, um einfach größere Flächen zu schaffen, die man dann einheitlicher und effektiver bewirtschaften und pflegen, düngen, spritzen, bearbeiten kann.
Ja.
So. Und das ist einer der Hauptgründe, es sind Strukturen verloren gegangen. Es entsteht eine Wüste aus Mais als Beispiel. Da findet kein Rebhuhn Schutz und kein Rebhuhn zu fressen.
So. Ja. Und das vielleicht einfach nur, um es nochmal anders zu sagen, ganz wichtig, wenn wir von Monokulturen und sowas sprechen und so großen Gebieten und mit Struktur, meinst du einfach, dass es wichtig ist, dass man zwischen den Äckern und zwischen den Flächen einfach auch ja noch Hecken hat, Brachen,
ja,
ne?
Genau.
Und dass da also, eben Tiere Schutz suchen können.
Genau, das ist Struktur. Also ich glaube, jedes menschliche Auge sieht übrigens, was Struktur ist. Wir haben uns dann nicht mehr, wir können uns daran nicht mehr erinnern, weil das ist schon eine Generation vor uns oder zwei gewesen. Aber wenn man heute nach Italien fährt, in die Toskana zum Beispiel, wo auch Landwirtschaft betrieben wird, aber aufgrund des Klimas und auch des Reliefs, also der Hügel und so, kann die gar nicht so betrieben werden wie bei uns. Da gucken wir in die Landschaft und sagen, boah, ist das schön. Warum ist das so schön?
Ja.
Weil wir da einen kleinen Olivenhain haben, der ist abgegrenzt durch ein Steinmäuerchen. Dahinter ist ein Weingarten, dann kommt eine Hecke und dann kommt vielleicht eine Wiese. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dazwischen idyllische Dörfer. Jedes menschliche Auge sagt, boah, ist das schön. Und so war es auch in Mitteleuropa, nicht mit Wein und Oliven und nicht mit unbedingt überall Hügeln, aber man hat eben auf kleineren Flächen gewirtschaftet. Du konntest ja auch gar nicht riesige Flächen vor der Technisierung bewirtschaften. Wie willst du das auch machen? Da hast du also kleinere Flächen gehabt und zwischen den Flächen, ganz automatisch, waren immer Ecken, wo gar nichts angebaut wurde, wo dann eben die Ackerwildkräuter wuchsen und die Samen und wo, davon frisst übrigens das Rebhuhn.
Was richtig. Sagst du? Ja, genau, das wollte ich auch sagen, wie wichtig die sind und vielleicht auch da war auch der Platz, wo dann eine Mulde am Boden gegraben wurde und wo dann das Rebhuhn seine Eier gelegt hat. Übrigens viele Eier, sehr viele Eier. Man würde eigentlich denken, ja, vielleicht schaffen es noch ein paar. Ja. Aber aus dem Punkt, ich glaube, sie sind insgesamt, können die an die 20 Eier legen oder sowas.
Ja.
Und das ist ja wirklich viel für so einen kleineren Vogel.
Ja.
Und trotzdem hat es leider niemand geschafft. Und das liegt dann wiederum auch daran, dass du sagst, das Essen ist ja auch, also die Wildkräuter etc. sind ja auch nicht mehr gegeben durch die ganzen Pestizide, Glyphosat, was wir auf diesen riesen Flächen eben nutzen an Herbiziden, Pestiziden. Und das ist natürlich auch wieder ein Grund, was so doppelt ein Problem für diesen Vogel und für den Nachwuchs war. Ne?
Ja, und auch das Rebhuhn braucht in den ersten Tagen und Wochen Insekten, tierisches Protein. Ja. Die stellen zwar sehr schnell um, typisch Huhn, Körner, aber die ersten Tage sind essentiell, dass die Insekten brauchen und natürlich bodenlebende Insekten. Das Rebhuhn ist ein Hühnervogel. Das kann jetzt nicht die Mücken fangen, die da oben noch fliegen.
Ja.
Das sind Teile dieser vielschichtigen Probleme. Und man muss sich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Art und Weise, wie wir heute in der Landschaft, die Landschaft nutzen, mit wir meine ich der Mensch an sich, die hat sich in den letzten 50 Jahren, man kann eigentlich sagen, ausgehendes 50. Jahrhundert, nein, ausgehende 1950er Jahre, so, oder nach dem Zweiten Weltkrieg, massiv verändert.
Ja.
Und das sind jetzt die Auswirkungen sozusagen. Und genau, wir sind heute in der Lage, technisch mehr rauszuholen aus unseren Böden, aus unserer Landschaft. Wir können also anders düngen, wir können chemische Gift einsetzen, um Unkräuter und Insekten irgendwie auszumerzen, damit dann wiederum das Getreide als Beispiel besser wächst und wir wieder mehr Ertrag haben. Ne? So, und das konnten wir jahrhundertelang nicht, haben trotzdem gewirtschaftet, aber wir konnten das alles nicht. Das ließ eben Platz für ackerbewohnende Vögel, in unserem Fall, aber auch Feldhamster ist dasselbe Beispiel. Aber ich spreche jetzt einfach mal über die Ackervögel und es gibt keinen ausgeprägteren Ackervogel als das Rebhuhn. Und das Rebhuhn hat evolutionär einen wahnsinnigen Nachteil, einen weiteren. Es ist eigentlich wirklich leider ein Pechvogel, ein richtiger Pechvogel.
Ja,
wirklich.
Scheiße, ja.
Es müsste einen Doppelnamen haben.
Ja.
Rebhuhn,
ja.
Pechvogel,
ja.
Weil es ist träge. Es gibt Vogelarten, die sind umtriebiger. Die suchen sich, wenn sie merken, irgendwas ist hier los, dann fliegen die dann fliegen sie durch die Gegend und finden mit etwas Glück irgendwo anders Bedingungen, die wenigstens halbwegs gut sind. Oder sie finden vielleicht eine andere Kolonie oder Gruppe, mit denen man sich dann verpaaren kann und den Genpool durchmischen kann. Das Rebhuhn ist sesshaft, sehr sesshaft, faul. Es flattert nicht durch die Gegend. Es ist halt auch ein Huhn. Also, Huhn.
Ja.
Und es rennt maximal hinter die nächste Hecke, wenn noch da eine ist. Und früher gab es dann da andere Rebhühner. Man konnte sagen, guten Tag, und dann hat man sich da eine neue Gruppe, eine neue Gruppe gegründet, wie auch immer. Und das ist heute alles nicht mehr der Fall. Und das ist kommt noch erschwerend hinzu. Es bleibt da, wo es geschlüpft ist, eigentlich in einem relativ geringen Umkreis, auch im Winter übrigens, und hat überhaupt keine Chance, wenn sich das da so massiv verändert. Und du hast es gerade gesagt, die Jungen schlüpfen teilweise und verhungern. Das heißt, die kommen sogar noch zur Brut, aber die Jungen verhungern dann.
Ja, ja. Ja, ja. Und wenn dazu kommt ja auch ohne Struktur, sind diese Tiere ja auch den ganzen anderen Tieren ausgesetzt, die vielleicht jetzt gerade auch was Leckeres suchen, wie Füchse. Ja. Und sind so leicht zu finden, weil sie eben auch träge, wie du es nett gesagt hast, sind also nicht so schnell. Und dann ist mal schnell ein ganzes Gelege weg, innerhalb von Minuten. Ja. Und wenn nicht da, dann wird vielleicht, ist eine Straße in der Nähe und dann, also ja, wie du schon sagst, es ist ein Pechvogel und es gibt viele, viele Gefahren. Die größte sind wir auf jeden Fall, die Menschen.
Wir sind auf jeden Fall die allergrößte.
Ja.
Und eben nicht nur direkt durch die Jagd, es spielt eine Rolle, das hast du ja auch gesagt, finde ich auch wichtig, aber mir ist ganz wichtig, dass man mal auf die unkonkreteren Probleme geht. Ja. Weil Jagd ist immer so schön, der Jäger mit der Flinte bringt das Tier um. Punkt. Mhm. So wie das Windrad war vorher nicht da, es steht da, es fliegt ein Vogel rein, tot.
Ja.
Alles gut und schön. Aber die strukturellen Probleme, die wir seit Jahrzehnten haben und auch kennen, die liegen am System der Landwirtschaft, wie sie in Mitteleuropa, wie sie Mitteleuropas Landschaft eigentlich dominiert. Und
ja, und man kann ja auch nochmal sagen, ich meine, es hätte wirklich jeder jagen gehen können in Deutschland mit einer Flinte mal raus und trotzdem hätten wir es nicht geschafft, diese Tiere so schnell auszuradieren. Das ist eben ein Punkt. Das ist, wie du schon richtig sagst, die Landwirtschaft. Das ist ein so ein großes Problem und so Flächen. Das ist vielleicht auch nochmal dieses mit Pestiziden und Glyphosat und so einfach auch so flächendeckend, dass eben die Insekten fehlen für diese Tiere. Bodeninsekten auch, wie du sagst. Ja. Und das ist es ist eigentlich ein Todesurteil fast.
Und ich muss nochmal was sagen, ich kann es nicht verstehen, warum zum Beispiel in Deutschland der Denkmalschutz so einen hohen Stellenwert hat und man nicht an einen Altbau eine Rollstuhlrampe dran bauen darf, weil das nicht zum Stadtbild passt und da irgendwie jahrhundertelang drum gestritten wird. Aber es ist total in Ordnung, sehenden Auges einen Vogel, der zur Kultur eigentlich und zur Identität eines ganzen Landes mal gehörte, auszurotten. Warum kann man da nicht auch sagen, sorry, das geht nicht, das darf man nicht.
Ich kann dir sagen, warum.
Das darf man nicht.
Ich kann dir sagen, warum. Weil
ja,
es da
warum?
Darum, ja, weil es da um Geld geht.
Ich weiß.
Die da Frage geht war, es darum, ich weiß, aber das ist ja auch nochmal für die Hörerinnen und die Hörer wichtig. Das ist ja Landwirtschaft, das darf man ja nicht vergessen. Es ist eine Wirtschaft, es geht um Geld, es geht um Geld generieren, es geht um mehr produzieren. Und wie produziere ich mehr? Indem ich Platz für meine Maschinen schaffe, dass sie durchfahren können, dass ich nicht irgendwo stoppen muss. Und das ist eben, wir behandeln unser Land, unser Land, unsere Welt, behandeln wir wie eine Fabrik. Eigentlich, wie ein Haushalt. Also wir machen alles so, wie es für uns am allerbesten ist. Und da hat ein Vogel oder ein Säuger, Wölfe, was auch immer, Bären, wir könnten jetzt über eigentlich fast alle Tiere, wilden Tiere sprechen, da haben sie einfach den Kürzeren gezogen. Das interessiert keinen, es geht um Geld.
Ja. Ja, Geld. Und das ging noch in einer Welt, in der Geld eben auch nicht so eine Rolle gespielt hat, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Wenn ich davon rede, Mittelalter und so weiter, mein Gott, da sind wir Menschen ja auch nur 30 geworden und hatten keine Zähne mehr im Mund ab 20. Das ist ja auch, wir wollen das ja auch überhaupt alles gar nicht. Aber wir sind ja diejenigen, die alles wissen. Wir sind die auch alles können. Warum schaffen wir es denn nicht da, ein Gleichgewicht herzustellen? Wir sind die Krone der Schöpfung, ja, so sagt man. Das sind also auch nur wir, die das Ganze eigentlich, die Verantwortung haben, es in ein Gleichgewicht zurückzubringen. Nur wir können das, ne? Und das ist das Schlimme daran, finde ich.
Ja, und ich möchte noch mal abschließend was sagen. Ich finde, wir haben das heute gut zusammengefasst. Danke, Philipp. Aber nochmal wichtig, weil das kommt ja auch immer bei unseren Lesungen, wenn wir unterwegs sind, was können wir denn tun, was kann ich denn tun? Und jetzt für alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, wir reden ja von einem Vogel, der wirklich im ländlichen Bereich lebt, also auch für alle Städter, die jetzt zuhören, was kann ich tun? Wir haben alle auch eine Verantwortung, wenn es um Konsum geht. Was können wir denn kaufen? Was kaufen wir im Rewe oder im Aldi oder im Lidl oder bei unserem Biomarkt oder wo auch immer wir einkaufen gehen, auch in der Stadt sozusagen. Ja. Was können wir da tun? Und ich sage es jetzt mal so ganz platt, vielleicht auf tierisches Protein verzichten, weil all diese Produkte oder all diese Mais, du hast es eben angesprochen, Mais, das wird ja nicht für uns produziert, sondern richtig, hauptsächlich wird das produziert für unsere Tiere. Wir müssen so viele Flächen anbauen mit Mais, zum Beispiel mit Mais, um dieses Produkt oder diese Pflanzen dann weiter an unsere Schweine, an unsere Rinder zu geben, damit wir das Fleisch produzieren können, was wir dann später essen und was da alles an Energie etc. verloren geht und wie unnachhaltig das Ganze ist. Genau. Das könnt ihr oder wisst ihr vielleicht auch schon, aber das kann ich nur noch mal weitergeben und will das auch weitergeben, weil diese Frage kommt ja oft, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Achtet darauf, was ihr kauft und vielleicht einfach mal auf tierisches Protein und damit ist nicht nur Fleisch, sondern auch Milch, Butter, Joghurt und alle Dinge, die schon vermengt sind, wie Kekse, was auch immer, so einfach mal verzichten und ein bisschen weniger davon oder gar nicht mehr kaufen. Ja. Das ist ein guter Tipp, finde ich.
Und wenn ihr noch nicht verzichten wollt oder könnt, dann könnt ihr zumindest gucken oder meinetwegen Verwandtschaft habt, die sich nicht überzeugen lässt, wie auch immer, dass die Kühe, die Milch geben, draußen stehen und wiederum dafür sorgen, dass Vögel mit ihnen leben können und nicht da, wo sie früher mal standen, jetzt wieder Maisacker ist. Ne? Ja. Also das ist nämlich auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und warum wir Mais immer als Beispiel nehmen, ist einfach nochmal ganz kurz, das ist einfach eine Pflanze, also das ist die Ackerkultur, die für die Umwelt, für die Vögel, für alles, was sonst draußen lebt, am schlechtesten ist, weil sie am häufigsten gespritzt wird, weil Glyphosat vorher auf die Felder gebracht wird und weil, wenn der Mais dort steht, dort am wenigsten Biodiversität herrscht. Und das ist ein Problem. Deswegen sagen wir das immer als Beispiel. Ja. Weil auf einem Getreidefeld zum Beispiel, ich habe ja eingangs den Ortolan erwähnt, da findet immer noch Leben statt. Ja? Aber eben nicht in diesen Monokulturen. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Ja. Übrigens kann man dazu wunderbar in unserem aktuellen Buch, was ja auch frisch geschlüpft ist, nachlesen. Frisch. Um hier auch nochmal Werbung zu machen, unter Staren im Brandstätter Verlag erschienen, da gibt es ein ganzes Kapitel zu diesem Thema, könnt ihr gerne nachlesen. Und um positiv, ich will es euch kurz erklären, wir wollten diese Folge, sie könnte 3 Stunden gehen, wir haben uns bemüht, dass wir sie kompakt halten, um positiv aus diesem Thema rauszugehen, es gibt seit 2004 ein Rebhuhnschutzprojekt in Göttingen oder in der Nähe von Göttingen. Und das möchte ich allen ans Herz legen. Wenn ihr mal euch erkundigen wollt, wenn ihr mal spenden wollt, wie auch immer, guckt euch bitte das Rebhuhnschutzprojekt Göttingen an, rebhuhnschutzprojekt.de. Dort wird so gut geforscht daran, was das Rebhuhn braucht. Dort gibt es Flächen, wo es geschafft wurde, das Rebhuhn zu erhalten, in Zusammenarbeit mit den Landwirten und so weiter. Und das ist Vorbild und sowas brauchen wir. Diese Botschaft muss raus in die Welt, dass dort, wo es noch Rebhühner gibt, kann man was tun. Und das Rebhuhnschutzprojekt Göttingen ist für mich ein absolutes Vorbild. Das wollte ich noch sagen.
Super, ja, super. Sehr wichtig. Jetzt wollte ich eigentlich mal das abspielen, wie sich das Rebhuhn anhört, aber wir haben hier ich bin ja wieder mit meinen Ohrhörern unterwegs, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Wenn ich dann kurz eine Sekunde weg bin, dann kannst du das ja füllen, aber ich spiele jetzt mal das Rebhuhn ab. So hört es sich an für all die, die dann vielleicht doch noch sagen, ach, das habe ich doch schon mal gehört. Ich muss aber hier mein Bluetooth ausmachen. So, jetzt ist das weg und jetzt kommt's.
Du
übrigens nachts am häufigsten zu hören,
wenn es noch Kinder gibt.
Ja.
Und so. Auch nicht das ganze Jahr, es ist eben auch, ja, es gibt eine gewisse Zeit dafür. Aber es ist eben so ein typischer Hahn, also was heißt typisch, aber man hört eben, dass es kein Singvogel ist.
Ja, das hört man allerdings. Ja. Sollen wir denn dann mal weiter mit der Kultur machen oder
ja,
gibt
auf jeden
es noch,
Fall.
Ja? Also,
ich glaube, wir haben das, wir können es ja eh nur anreißen und ich glaube, für Leute, die jetzt damit sich noch nicht so viel beschäftigt haben, ist jetzt ein ganz guter Überblick geschaffen. Wie in so vielen Folgen geht es um die Landwirtschaft, aber wie ich schon gesagt habe, beim Rebhuhn ist es am aller stärksten. Das ist einfach so. Und das haben wir ja gerade begründet.
Ja, also das Rebhuhn hast du und habe ich ja auch jetzt gesagt, gab es früher en masse und es war ein beliebtes Jagdobjekt, was ja auch gegessen wurde sehr gerne. Bis heute wird es ja gegessen und da gibt es natürlich dann auch in der Kultur viel zu finden, auch Fabeln und Märchen. Zum Beispiel gibt es hier von den Gebrüder Grimm eine, ist das eine Fabel oder eine Geschichte, also der gestiefelte Kater, wir kennen ihn, glaube ich, und am Anfang gibt es dann einen Moment, wo aus Dankbarkeit der Müllerssohn Rebhühner bringt, dem König bringt, weil der Rebhühner so gerne isst. Und wenn da also schon Müllerssohn mit einer Falle die Rebhühner gefangen hat, dann weiß man, da gab es auch noch ein paar mehr. Aber es gibt auch noch ganz viel andere Anekdoten, das kann man sich mal durchlesen. Das ist eben, hat eben immer sehr viel mit Jagd zu tun. Und auch in der Malerei gibt es ganz bekannte Gemälde. Zum Beispiel hier gibt es so ein Stillleben mit Rebhuhn und Eisenhandschuhen. Das ist in der Pinakothek, der alte Pinakothek in München noch zu sehen. Ich glaube, das ist mit fast das bekannteste und älteste Gemälde mit einem Rebhuhn. Und ich glaube, das kommt aus 1504.
Ach, krass.
Krass, ne?
Ein Ölgemälde. Ja, und achtet, es sollen alle mal gerne darauf achten, wenn ihr in solchen Ausstellungen seid, Rebhühner sind super oft irgendwie am Rande zu sehen. Genau. Also
im Stillleben
auf dem Tisch,
vor allen Dingen.
Im Stillleben, genau, das sowieso. Und das zeigt ja auch nochmal, wie du schon sagst, wie häufig die waren, ja.
Ja, als Jagdtrophäe hauptsächlich. Genau, und auch in der Musik, also auf Englisch heißt das Rebhuhn Partridge.
Ja.
Da gibt es ganz, ganz viel.
Ich kenne ein Weihnachtslied.
Ja, was denn?
Ja, kennst du das nicht?
Sag mal, vielleicht habe ich das noch nicht auf der Liste. Sag mir mal,
also es ist so ein ganz berühmtes englisches Weihnachtslied. Also das ist, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist so ein Reim, der sozusagen das heißt The 12 Days of Christmas und an jedem Tag gibt es was anderes.
Ach doch, natürlich.
On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree.
Ach krass. Warte, ne? Das muss ich suchen. The 12 Days of Christmas.
Am ersten Weihnachtstag hat mein The True Love zu mir ein Rebhuhn in einem Birnbaum gesendet. Da muss ich immer dann denken, wenn ich das Wort Partridge höre. Genau.
Super.
Ja, aber ich wollte dich da nicht unterbrechen, nur ergänzen.
Nee, ist doch super. Ich freue mich doch. Ich hatte das null auf dem Schirm, dieses Lied. Aber es gibt auch genügend andere Sachen. Also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Lied von einer Künstlerin, die muss ich jetzt mal kurz zurück, weil ich das gerade auf die Liste getan habe. Die heißt Partridge heißt das Lied und Claro heißt sie, Singer-Songwriter. Ganz, ganz schönes Lied, ist auf unserer Liste drauf, gut zu Vögeln-Playlist. Aber ich hatte jetzt gedacht, ich spiele mal ein Lied und zwar heißt das I Think I Love You. Und zwar ist das der Coversong von einer Serie, The Partridge Family. Hast du von denen gehört?
Nein.
Das war eine Serie aus den 70ern, ganz bekannt in den USA, von einer verwitweten Frau und ihren 5 Kindern, die dann mit so einem großen, was ist das, ja, wie so ein Camper durch die Gegend fährt und die musizieren. Und das war ganz bekannt. Anfang der 70er bis ungefähr Mitte der 70er lief auch in Deutschland im Fernsehen. Und I Think I Love You ist, also ich kannte das Lied und das würde ich jetzt mal vorspielen.
Ist es dann unser Rausgeh-Song?
Das ist dann unser Rausgeh, weil es ist ja die Partridge Family, also
richtig, richtig.
Sozusagen.
Finde ich gut. Deswegen würde ich, also ziehen wir heute oder suchen wir uns was aus fürs nächste Mal?
Lass uns mal aussuchen, weil ich bin bei meinem Freund und habe das nicht mit.
Und dann möchte ich aber kurz, bevor wir dann ausklingend dieses Lied hören, noch ein Gedicht vorlesen des griechischen alten Dichters Aesop. So alt Ach, schon.
Schön. Ja, wow.
Wo quasi das Rebhuhn eine wichtige Rolle spielt. Es ist auch ganz, ganz kurz, es ist übersetzt auf Deutsch natürlich und es ist auch ein bisschen eine Fabel. Der Mensch und das Rebhuhn. Ein Mensch wollte ein Rebhuhn schlachten, als dieses aufs kläglichste bat, sein Leben zu schonen. Es wolle, versprach es, aus Erkenntlichkeit eine Menge Rebhühner in seine Netze locken. »Oh, wie schlecht ist das von dir«, antwortete der Mensch, »und umso mehr will ich dich umbringen, weil du niederträchtig genug bist, um dich zu retten, deine Freunde aber ins Verderben stürzt. Die Lehre ist, ein edler Mensch wird nie, um sich selbst herauszuziehen, anderen Verderben bereiten.«
Aber das Rebhuhn.
Ja, dieses eine.
Aber das eine Rebhuhn.
Warum es ausgerechnet das Rebhuhn ist, ist ja auch egal. Ja, aber ich fand es interessant und so ist das. Also in diesem Sinne höre ich mir jetzt das Lied an und freue mich trotz einer Vogelart, die bei mir ausgestorben ist.
Aber was sollen wir sagen, was wir beim nächsten Mal machen oder lassen wir jetzt einfach und überraschen?
Wissen wir denn, was wir beim nächsten Mal machen? Nee, lass uns doch einfach die Leute überraschen lassen. Wir denken uns was aus.
Machen wir. Alles klar, Philipp. Mach adiot.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you.
I think I love you.
This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you.
I think I love you.
I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Worries me to say that I never felt this way. I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to think about.
Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say I never felt this way. Believe me, you really don't have to worry. I only wanna make you happy, and if you say hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case?